Hallo, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse.
Ich bin Alex Feuerherd und wir haben heute eine lang ersehnte Folge, nämlich das Interview mit dem Zweitligaschiedsrichter Sascha Stegemann. Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir vor einer ganzen Weile geführt, Klaas, nämlich am 30. Januar, um genau zu sein. Es hat wegen Autorisierungsproblemen ein bisschen länger gedauert.
Und wegen Urlaub und Bearbeitung hat alles ein bisschen Zeit gekostet.
Ganz genau, das muss man bedenken, wenn man dieses Interview hört, denn es sind einige Fragen dabei, es werden einige Situationen angesprochen, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Wie gesagt, habt das im Hinterkopf, wenn ihr es jetzt hört. Wir haben ja immerhin jetzt schon Juni.
Und die Folge ist aufgeteilt in zwei Teile. Am Anfang haben Alex und ich Fragen, die wir vorbereitet haben, von Sascha abklären lassen. Und im zweiten Teil sind dann eure Fragen, die ihr über Twitter gestellt habt, unter anderem auch vom viel zu früh verstorbenen Matthias Inderweide, dem Schalke-Fan. Und es wäre toll, wenn ihr jetzt beim Hören Fragen, die euch aufkommen, direkt vielleicht auch mal notiert und uns die zukommen lassen. Denn dieses Interview ist jetzt was Besonderes. Uns ist nicht bekannt, dass es so ein langes Radiointerview in letzter Zeit mal mit einem ja so hochklassig pfeifenden Schiedsrichter gab. Aber wir haben das in Zukunft nochmal vor. Wir wollen das nochmal tun. Deswegen, wenn ihr Fragen an Schiedsrichter habt, die in der ersten, zweiten, dritten Liga pfeifen, dann lasst sie uns zukommen. Genug der Vorworte. Jetzt geht's los mit der neuen Folge, einem Interview bei Colinas
Erben. Boah, mal langsam.
Gündoğan, der ist gut, der ist sehr gut. Wie jetzt? Wie jetzt? Wie geht denn das?
Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder Colinas Erben und heute mal wieder mit einer besonderen Ausgabe, denn wir haben Besuch von Sascha Stegemann. Hallo Sascha.
Hallo.
Alex, du kennst Sascha schon ein bisschen länger, deswegen würde ich dir die Vorstellung unseres Gastes mal anheimfallen lassen.
Genau. Sascha ist geboren am 6. Dezember 84, sagt der DFB zumindest.
Ja, stimmt.
Das ist auch korrekt. Also schlanke 28 Jahre alt. Erster FC Niederkassel als Verein.
Ja.
Schade, dass Rolf Töpperwien nicht mehr aktiv ist. Sonst würde er im Falle, dass er ein Zweitligaspiel unter der Leitung von Sascha Stegemann kommentieren täte, sagen vom 1. FC Niederkassel. Beruf Diplom-Verwaltungswirt.
Ja.
Und den übst du auch noch aus?
Ja und nein. Also es ist so, dass ich nach dem Abitur 2004 eine Ausbildung gemacht habe bei der Stadt Köln zum Diplom-Verwaltungswirt. Habe die 2007 auch abgeschlossen, habe dann meinen Zivildienst noch nachgemacht und habe dann nach Ableistung des Zivildienstes bei der Stadt Köln angefangen, bei der AGE, dann eben in einem normalen Beamtenverhältnis und habe parallel dazu allerdings nochmal ein Jurastudium angefangen, was ich dann quasi neben der Tätigkeit bei der Stadt Köln dann ausgeübt habe und habe mich dann jetzt im Rahmen der Examensvorbereitung von der Stadt Köln freistellen lassen. Deswegen bin ich momentan bei der Stadt Köln, ja, aber beurlaubt.
Das heißt, das funktioniert, den Job beim DFB, die Einsätze in der zweiten Bundesliga und auch in der ersten Bundesliga als Schiedsrichterassistent und vierter Offizieller, lässt sich vereinbaren, ohne dass es zu größeren Komplikationen kommt?
Grundsätzlich ja. Ich meine, das Thema im bezahlten Fußball kennt jeder Schiedsrichter. Der zeitliche Aufwand hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich und stetig gesteigert. Und da muss man schon ein bisschen jonglieren. Ne? Die Thematik hat man natürlich jetzt auch beim DFB erkannt. Und versucht dementsprechend auch den Schiedsrichtern im Rahmen dieser Professionalisierung oder Modernisierung, die jetzt ja im Sommer letzten Jahres auch in den Medien war, den Schiedsrichtern dementsprechend durch finanzielle Mittel auch entsprechende Möglichkeiten zum Ausgleich zu schaffen. Mhm. Dementsprechend auch zeitlich beispielsweise zu reduzieren, um da dementsprechend mehr Freiräume auch zu haben. Darüber hinaus ist aber wichtig, dass jeder Schiedsrichter auch sich nicht nur von der Schiedsrichterei ernährt, sondern ein berufliches Standbein hat, dass ihm die ja, auch Sicherheit bietet, weil wie schnell es passiert, dass man sich mal verletzt, dass man die Altersgrenze erreicht hat oder dass vielleicht auch mal die Leistung nicht mehr passt und dementsprechend dann, ja, insbesondere bei jungen Schiedsrichtern, die die Karriere auch schnell beendet ist und dann steht man da, deswegen wird auch darauf geachtet, dass man dementsprechend auch beruflich abgesichert ist.
Ist es eigentlich so, dass die meisten Schiedsrichter, die in den höheren Klassen pfeifen, Akademiker sind?
Puh, das ist eine gute Frage. Also man,
weil alle die wir, also alle mit denen ich jetzt irgendwie so zu tun hatte, die haben eigentlich alle von einer ja auch erfolgreichen Berufslaufbahn irgendwie erzählen können.
Puh. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahl der Akademiker in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an die Schiedsrichter dahingehend gestiegen sind, was die zeitliche Abkömmlichkeit betrifft. Also früher konnten noch Schlosser, Elektriker und Lehrer Schiedsrichter sein, sogar Bundesliga-Schiedsrichter sein. Das ist heute schlichtweg nicht mehr möglich oder nicht mehr ohne weiteres möglich, weil die zeitliche Verfügbarkeit gegeben sein muss. Das hat Helmut Krug bei der DFB-Medienschulung ja auch erzählt. Und die Chancen als Akademiker, vielleicht in einem Bereich zu landen, wo man selbstständig ist, leitender Angestellter ist etc., also die Zahl dieser Schiedsrichter ist, glaube ich, einfach größer und das bringt dann so eine gewissere, größere Flexibilität mit sich. Deswegen mag die Zahl gestiegen sein gegenüber den letzten Jahren, aber auch in früheren Jahren. Ich erinnere mich noch an Dr. Umbach aus Rottorf beispielsweise. Der Mann mit dem breiten Scheitel, der ganz ausgezeichnete Fußballspiele gepfiffen hat und ist schließlich auch ein Akademiker gewesen. Ne? Aber Helmut Krug hat ja auch einiges gesagt zum Thema Schiedsrichterkarrieren und warum es dem DFB so wichtig ist, dass ihr alle noch ein zweites Standbein sozusagen habt. Aber deine Karriere steht ja gerade erst am Beginn, was die Tätigkeit für den DFB betrifft. Du bist DFB-Schiedsrichter offiziell seit 2008.
Genau.
Das hat begonnen mit der
B-Jugend-Bundesliga.
Genau. Wie ging es dann weiter? B-Jugend-Bundesliga, seit wann bist du auf der Liste als Assistent?
Als Assistent der dritten Liga, sprich in der DFB-Spielklasse, dann seit 2009. Mhm. Also ich bin 2008 vom Fußballverband Mittelrhein für die B-Jugend-Bundesliga nominiert worden und diesem Vorschlag hat der DFB dann auch zugestimmt, sodass ich dann im Jahr 2008, 2009 im Juniorenbereich in der B-Jugend-Bundesliga gepfiffen habe als höchster Spielklasse. Parallel dazu habe ich weiterhin im Verband, in der höchsten Verbandsspielklasse, sprich der Verbandsliga, gepfiffen und das war ein sehr erfolgreiches Jahr. Und an dessen Ende dann, beziehungsweise zur Halbserie, habe ich dann parallel zur B-Jugend-Bundesliga und zur Verbandsliga auch schon erste Einsätze in der damaligen Oberliga bekommen. Und wie gesagt, war ein sehr erfolgreiches Jahr, sodass ich dann dieses dann am Ende des Tages auch mit dem Aufstieg in die Regionalliga abschließen konnte. Und gleichzeitig mit der Berufung als Schiedsrichter in die Regionalliga wurde ich auch auf die DFB-Assistentenliste der dritten Liga gesetzt.
So, und Zweitligaschiedsrichter bist du seit Januar 2012, also seit etwas mehr als einem Jahr. Wobei das Debüt, ich habe es nochmal rausgesucht, am 24. Februar 2012 stattfand bei der Begegnung Hansa Rostock gegen den FC Ingolstadt. Das Spiel endete 1:2, Halbzeit stand 1:0. Der Kicker hat hinterher geschrieben, Note 2, souveräner Auftritt in seinem ersten Zweitligaspiel, die Elfmeterentscheidung, die Klammer mache ich auf für Rostock und ich mache es auch wieder zu, Elfmeterentscheidung war vertretbar, Zitat Ende. Und der Bonner Generalanzeiger schrieb damals, ein Debüt, das es in sich hatte. Wahrscheinlich werde ich zum Einstand eine Partie bekommen, bei der es um nicht so viel geht. Hatte der Vorzeige-Unparteiische aus dem Kreis Sieg gemutmaßt und lag damit ziemlich falsch. Denn der Senkrechtstarter, der die dritte Liga im Rekordtempo hinter sich ließ, staunte beim Blick auf die Ansetzung nicht schlecht. Mit der Begegnung des FC Hansa Rostock gegen den FC Ingolstadt hatte der DFB-Schiedsrichterausschuss ihm gleich einen Abstiegsgipfel anvertraut, der an Brisanz kaum zu überbieten war. So. Stimmt ja in der Tat, man würde ja erwarten, Neulinge bekommen erstmal, weiß ich nicht, 8-9 oder sowas, wo nicht viel passieren kann, und da kriegst du gleich sowas. Zeichen von der Wertschätzung.
Ja, also wie ich das damals ja auch dem Generalanzeiger so gesagt hatte, war ich in der Tat sehr überrascht. Man erwartet, wie du es ja gerade auch gesagt hast, als Neuling jetzt ein Spiel, was es einem ermöglicht, relativ geräuschlos und problemlos in diese Spielklasse reinzukommen, zumindest was die Papierform angeht. Jedes Spiel hat natürlich immer seinen Reiz und birgt auch die Gefahren in sich, dass aus dem Nichts immer was passieren kann, das ist ganz klar. Aber von der Papierform her war das Ja, ein Kracher. Ja. Weil zum damaligen Zeitpunkt, die Rückrunde war gerade 4-5 Spieltage alt, wenn mich nicht alles täuscht. 17 gegen 18 war für beide ein 6-Punkte-Spiel. Beide mussten eigentlich gewinnen, um den Anschluss zumindest zum Relegationsplatz noch zu halten und zum ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz sowieso. Und dementsprechend war ich in der Tat sehr überrascht über diese Ansetzung. Aber habe mich natürlich auch insgeheim gefreut, dass man mir so eine verantwortungsvolle Aufgabe direkt im ersten Spiel auch überträgt und scheinbar davon ausgegangen ist, dass ich diese Aufgabe auch erfüllen kann.
Und der Beobachter war zufrieden. Kickernote 2 ist ja das eine. Und genau. Wie wir wissen, die Beobachter sehen es natürlich auch schon mal anders. Wie ist es gewesen? Auch zufrieden gewesen?
Ja.
Hast du noch eine Erinnerung daran?
Ja, natürlich habe ich eine Erinnerung. Also das erste Zweitligaspiel, das vergisst man natürlich nicht. Es war am Ende des Tages so, dass man mit diesem Spiel aus Schiedsrichtersicht wirklich sehr zufrieden sein konnte. Auch man, insbesondere wenn man neu in eine Klasse kommt, versucht man sich immer schnell zu akklimatisieren. Das ist uns an dem Tag, also mir und meinem Team, da gehören auch immer die beiden Assistenten und auch der vierte Offizielle, gehören selbstverständlich auch mit dazu. Ist uns das an dem Tag sehr gut gelungen. Also wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden. Es gab eine knifflige Szene, diese Strafschussentscheidung, die du gerade angesprochen hast.
Für Hansa Rostock,
um die 20. Minute rum, die nach Betrachtung der Fernsehbilder dann Gott sei Dank auch richtig war. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Ne? Dieses Kribbeln, was am Anfang jedes Spiels dazugehört, flacht dann immer mehr ab und irgendwann vergisst du auch, dass es dein erstes Zweitligaspiel ist, sondern es ist ein Fußballspiel. In dem Fall war es, glaube ich, Blau gegen Schwarz-Rot. Und du versuchst, das Bestmöglichste rauszuholen, jede Situation für sich neu zu bewerten. Und am Ende kann man, glaube ich, da wirklich von einem gelungenen Debüt auch sprechen.
Es blieb dann auch nicht das Einzige. In der Saison 2011-2012, es betraf ja dann die Rückrunde, waren es insgesamt 3 Zweitliga-Einsätze und, ich habe es nachgeschaut, 12 Drittliga-Einsätze, genau. Auch eine Menge Holz. In dieser Spielzeit bislang 5 Zweitliga-Einsätze, 3 Drittliga-Einsätze, 1 DFB-Pokal-Einsatz, und zwar bei der Sensation der ersten Hauptrunde zwischen dem Berliner AK und der TSG 1899 Hoffenheim.
Genau.
4-0, Wiese hat sich 4 Stück gefangen. Schiedsrichter Sascha Stegemann, auch schön. 5 Zweitliga-Einsätze, unter anderem bei Hertha BSC, unter anderem beim FC St. Pauli. Also auch nicht nur die ganz kleinen Hütten, sondern schon spannende Geschichten. Und was mir aufgefallen ist, fast immer ganz wenig gelbe Karten. Laut Kicker sogar bei Hertha gegen Ingolstadt keine einzige. Ich habe dich gesehen als Schiedsrichter. Du regelst das mit deiner Persönlichkeit. Das versucht natürlich grundsätzlich jeder, aber es ist schon auffällig. Du bist, was den Kartenschnitt betrifft, ganz unten bei den Schiedsrichtern. Das ist ja gut. Also quasi drehen wir es einmal um, ganz oben. Also derjenige, der mit ganz wenigen Karten auskommt. Ist das so ein Ziel, das du hast? Wenn man das verfolgen kann in so einem Spiel?
Ja, was heißt Ziel? Also natürlich ist es grundsätzlich so, dass du als Schiedsrichter versuchst, deine Persönlichkeit ins Spiel mit einzubringen. Das ist ganz normal. Das versucht jeder Spitzenschiedsrichter. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass Schiedsrichter versuchen sollen, Spiele nicht nur zu pfeifen, sondern eben auch zu leiten und zu lenken. Und da gibt es dementsprechend natürlich auch Mittel und Wege, um Einfluss auf Spieler zu nehmen. Natürlich ist es auch so, dass man nicht die Augen zumachen kann, wenn getreten, gespuckt, geschlagen wird oder klare Foulspiele passieren. Das ist ganz normal. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, Spieler auf andere Wege zu erreichen. Und wenn einem das gelingt, so wie mir es in der Hinrunde eben häufig gelungen ist, dann ist das mit Sicherheit nicht von Nachteil. Aber nochmal, es ist immer auch von einzelnen Spielern und einzelnen Spielertypen abhängig, ob die auf sowas reagieren, ja oder nein, ob man denen die Dinge auf andere Art und Weise dementsprechend auch regeln kann oder eben nicht. Und wenn das der Fall ist, dann kann man dementsprechend natürlich auch hier und da schon mal mit einem lockeren Spruch eine Situation entkrampfen, das ist gar kein Thema. Aber sobald die Regeln auch eindeutig und unmissverständlich verletzt werden, müssen dementsprechend auch persönliche Strafen folgen, das ist ganz normal.
Gab es denn in deiner Laufbahn schon mal so ein Kartenfestival, wo du hinterher auf den Platz gegangen bist und gedacht hast, meine Güte, mir ist, also was ich heute ziehen musste, das war Wahnsinn.
Ja, das ist mir mal so gegangen, damals beim Spiel von Marcia Worms gegen Kaiserslautern 2. Das war gegen Saisonende und das war in der Tat ein Kartenfestival. Ich glaube, es standen am Ende irgendwie 11 Gelbe und 3 Platzverweise. Und da fragt man sich natürlich am Ende des Tages auch, ob man da alles richtig gemacht hat. Ne? Als Schiedsrichter ist man meines Erachtens immer gut beraten, sich kritisch mit der eigenen Spielleitung auch auseinanderzusetzen, weil man nur auf diesem Wege sich auch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass mir ein solches Kartenfestival, wie es damals in Worms der Fall war, vielleicht heute nicht mehr passieren würde, weil man anders mit Spielern umgeht. Vielleicht anstatt nur Karten zu ziehen, auch versuchen würde, die Spieler auf anderem Wege dementsprechend zu erreichen, ihnen die Grenzen verbal auch frühzeitig aufzuzeigen. Und vielleicht hätte man so im Nachgang auch die ein oder andere gelbe und auch rote Karte eventuell verhindern können. Aber das ist Spekulation.
Aber Alex, vielleicht die Frage an dich auch. Gehört das irgendwie auch zu jedem Schiedsrichter dazu, dass man sowas mal erlebt?
Auf jeden Fall. Es gibt Spiele, da verspekuliert man sich völlig, setzt Maßstäbe, die man dann auch letztlich durchhalten muss und kommt hinterher vielleicht selbst dann zu dem Schluss, dass man den zu eng angelegt hat. Habe ich selbstverständlich genauso gehabt. Hat, glaube ich, jeder Schiedsrichter des öfteren Mal. Schwierig wird's dann, wenn man davon nicht mehr runterkommt, wenn man nicht nur am Ende des Tages, sondern am Ende der Saison sozusagen mal in seine Statistik guckt und feststellt, ich habe einen Schnitt von 7 oder 8 persönlichen Strafen pro Spiel, dann ist das einfach zu viel. Das kann so nicht immer sein. Man muss ein Spiel schon zumindest auch Kraft seiner Persönlichkeit leiten und leiten können. Sonst ist die Möglichkeit, ist der Weg nach oben ohnehin verbaut. Das muss man auch da sagen. Natürlich geht das nicht immer mit gar keiner oder einer gelben Karte aus einem Zweitligaspiel rauszugehen. Das ist aber auch natürlich ein Zeichen von einer ausgereiften Persönlichkeit, wenn man sowas schafft. Denn das passiert selten, gerade in diesen Spielklassen. Da geht es um eine ganze Menge und wir reden hier nicht von der Kreisliga. Wir reden von der zweithöchsten Klasse im deutschen Fußball. Und da gehört eine Menge dazu, da ohne Karte rauszukommen. Du bist aber nicht nur Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga, hast du schon angekündigt, sondern du bist natürlich auch in der ersten Liga, in der Elite-Liga tätig. Zum einen als Schiedsrichterassistent. Ich glaube, der erste Einsatz war Bayern München gegen Wolfsburg.
Genau. Das war Ende September.
Ende September, der erste Einsatz Bayern München gegen Wolfsburg. Ein Spiel, das, ich habe es gesehen damals, am Fernsehschirm zumindest, für dich, glaube ich, gut verlaufen ist.
Ja, das ist also gut gelaufen. Auch da ist es natürlich so, wie ich das gerade auch schon mal gesagt habe, erste Spiel in der neuen, in der neuen Klasse. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und dann insbesondere auch bei Bayern München gegen Wolfsburg, 71.000 Zuschauer, genau. Allianz Arena. Und da versuchst du natürlich, oder weißt du, wie gesagt, nicht, was dich erwartet, aber am Ende des Tages war es auch eine geräuschlose Sache, das stimmt.
Auch hier natürlich eine erkennbare Wertschätzung seitens des Deutschen Fußballbundes, Bayern München als ersten Einsatzort zu haben, nicht schlecht. Ich habe dich letztens gesehen bei dem Retterspiel in Aachen, Alemannia Aachen gegen Bayern München. Genau. Es ist zwar in Anführungszeichen nur ein Freundschaftsspiel gewesen, aber auch da muss man sagen, klar, da wird jemand, ein Schiedsrichter eingesetzt, dessen Weg nicht allzu weit ist nach Aachen, aber auch da über 30.000 Zuschauer. Alemannia hat lange Zeit gut Paroli geboten, den Bayern bei schwierigsten Platzverhältnissen, muss man auch dazu sagen, ein sehr unterhaltsames Spiel mit einer ausgezeichneten Schiedsrichterleistung, wie ich finde, mit 2 Mittelrheinern an der Linie, Nico Athanasiadis und Freddy Asmuth, muss man auch dazu sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen und euch zu sehen, muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich natürlich auch gerne die Bayern und die Alemannen geschaut habe, als Anhänger vor allem der Bayern, aber durchaus auch als Sympathisant der Alemannia. Vierter Offizieller, die Einsätze hast du auch und gehen wir einfach mal, wie man so schön sagt, in medias res. Also ich selbst habe es bis in die Oberliga geschafft, da hat man dann auch mal vielleicht 2.500 oder 3.000 Zuschauer, war als Assistent in der Regionalliga, da war das Maximum bei mir, glaube ich, 7.000. Alles schön und gut, aber du bist mit Ende 20 vor 80.000 Zuschauern als Vierter Offizieller von Wolfgang Stark, bleiben wir mal bei dem Spiel, bei einer Partie, wo es richtig kracht, in einem Stadion, das ja nun auch nicht einfach irgendeins ist, also nicht gerade, ist ja stimmungsmäßig nicht gerade ein Friedhof, sondern ganz im Gegenteil. Hast den Trainer Jürgen Klopp an der Linie. Das muss doch der maximale Stress sein. Was machst du, um sowas zu bewältigen? Das wird ja bei dem Spiel, ohne dass ich es jetzt genau wüsste, kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Klopp das alles so brav geschluckt hat. Zumindest ist er nicht wirklich bekannt dafür. Man sah ihn noch einmal da theatralisch auf die Knie gehen bei einer Schiedsrichterentscheidung. Was macht man so als Schiedsrichter oder als Vierter Offizieller, um mit solchen extremen Drucksituationen klarzukommen. Das ist eine völlig andere Größenordnung, als ich sie beispielsweise kennengelernt habe.
Gut, also vielleicht muss man auch mal vorwegschicken, dass man, insbesondere wenn das Spiel anpfeift, sich auch in einer Art Tunnel befindet. Mhm. Also Nebengeräusche oder Ähnliches werden weitestgehend auch ausgeblendet. Man ist derart auf das Spiel fokussiert, dass man insbesondere in diesen maximalen Konzentrationsphasen von außen relativ wenig mitbekommt.
Also selbst wenn das ganze Stadion Schieber, Schieber brüllt, das nimmt man nicht wahr oder?
Das kommt, ist unterschiedlich. Wie ich gerade gesagt habe, es kommt drauf an. Also in den Momenten, wo man auf eine Entscheidung wirklich auch fokussiert ist, mhm, und kriegt man von außen relativ wenig mit. Natürlich, wenn die Konzentration, wie bei Auswechslungen oder Foulspielen, wenn das Spiel also ruht, kriegt man natürlich das ein oder andere dementsprechend auch mal eher mit als in diesen höchsten Konzentrationsphasen. Das ist ganz klar. Was mache ich, um damit klarzukommen? Natürlich, glaube ich, hilft mir da auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit einfach. Also als insbesondere jetzt als vierter Offizieller, um auf die Frage mal zurückzukommen, sind wir ja nicht die Aufpasser der Trainer, sondern sind in erster Linie da auch Mediator oder Kommunikator und versuchen auch unklare Fragen, die bei Trainern oder anderen Verantwortlichen sich aufgestaut haben, dann auch adäquat und vernünftig abzuarbeiten. Natürlich ist es aber auch auf der anderen Seite unsere Aufgabe, Emotionen in gewisser Weise abzufangen und zu kanalisieren. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite sind wir aber als vierter Offizieller dann auch da, Grenzen aufzuzeigen. Also wenn es mit den Emotionen des Guten zu viel ist, das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie sich gegen Menschen richten, also entweder gegen Schiedsrichterteam oder gegen andere Offizielle der gegnerischen Mannschaft, dann besteht die Gefahr, dass die Autorität des Schiedsrichterteams auch untergraben wird. Und dann ist es in der Tat auch so, dass da Grenzen gezogen werden müssen.
Wie gehst du da vor in diesen Situationen? Entscheidest du spontan, ob du eine energische Ermahnung folgen lässt oder eine freundliche Ansprache? Gibt's, hast du da so ein Repertoire an Mitteln, mit den Trainern entsprechend umzugehen? Und machst das situationsabhängig oder gibt es da so eine Art Richtlinie, die euch auch in gewisser Weise in den Schulungen vorgegeben worden ist, wie in entsprechenden Situationen mit den Trainern zu verfahren ist? Also ich kann mir vorstellen, wenn einer da wirklich vollkommen aufgebracht ist, also ist die Frage, ob man wirklich mit Schreien dagegen halten sollte. Auf der anderen Seite sagt man, na gut, also das muss schon das ein oder andere energische Wort mal sein. Und wenn ich selbst im Stadion bin und beobachte die vierten Offiziellen, das ist auch sehr unterschiedlich von deren Temperament, wie sie mit den Trainern umgehen. Wie machst du das? Hast du dir da so ein Leitfaden zurechtgelegt, wie du mit je unterschiedlichen Situationen umgehst? Oder wie findet sowas statt?
Also es ist grundsätzlich als vierter Offizieller, ist es ja auch eine schiedsrichterspezifische Arbeit. Und insofern deckt sich die Tätigkeit als vierter Offizieller in vielen Punkten auch mit der des Assistenten oder des verantwortlichen Hauptschiedsrichters in Anführungsstrichen. Da ist es immer ganz gut oder hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass man durchaus über ein Repertoire an verschiedenen Maßnahmen auch verfügen sollte. So eine Art Handwerkskoffer, wo man reingreift, um verschiedene Situationen mit verschiedenen Mitteln eben auch lösen zu können. Es gibt kein vorgefertigtes Schema X für Reaktion Y. Es gibt unterschiedliche Spielertypen, unterschiedliche Trainertypen, so wie es auch unterschiedliche Schiedsrichter gibt. Und da muss man eben Mittel und Wege finden. Natürlich ist ein Indiz, wie ist das Spiel bis jetzt gelaufen, wie ist der Umgang bis dato erfolgt. Mal kann ein lockeres Lächeln die Situation einfach entkrampfen. Hier und da, habe ich es gerade aber auch gesagt, ist es notwendig, dass man auch Grenzen setzt. Das ist keine Frage. Aber nochmal, es gibt kein vorgefertigtes Schema in irgendeiner Form, sondern wichtig ist es, individuell die Dinge abzuhandeln, aber immer auf einer sachlichen Basis.
Wenn man vielleicht jetzt nochmal in den Regelbereich kurz reingeht, was dürfen denn eigentlich Trainer und Offizielle in ihren Zonen, die sie ja vor den Auswechselbänken haben, was ist da eigentlich erlaubt und was ist verboten?
Also gut, der Trainer ist in erster Linie dafür da, um seine Mannschaft zu coachen.
Ja, also es darf nur einer immer, glaube ich, überhaupt stehen, ne? Das hatten wir, glaube ich, auch mal besprochen.
Genau.
Es darf nur einer aus dem Team, also wir haben Leverkusen gesagt, die wechseln sich ja immer ab, Lewandowski und Hüppie, weil die Regel sagt, es darf nur einer sich da bewegen.
Genau, so steht's im Regelwerk, genau, und so wird es auch nahezu 89 von 90 Minuten auch so praktiziert, insbesondere gegen Ende eines Spiels, wenn eine Mannschaft mit knapp mit einem Tor in Rückstand liegt und auf den Ausgleich drängt. Gehen auch hier die Emotionen und die Gäule mit den Trainern durch, sodass dann teilweise zwei dann da stehen und dementsprechende Anweisungen geben. Das ist im Regelwerk entsprechend nicht korrekt, weil es darf nur einer stehen, aber auch da, glaube ich, sollte man mit Augenmaß vorgehen und das sind Emotionen, die spieltypisch sind, die den Fußball ausmachen, wo mitgefiebert wird, wo versucht wird, sportlich gesehen die Dinge zu regeln und da sollte man dann auch mit Augenmaß dann dementsprechend vorgehen.
Aber sonst gibt's keine Einschränkungen, wo man jetzt per se sagt, da dürfen sie nicht.
Gut, wie ich das gerade gesagt habe, es gibt gewisse Grenzen, Emotionen gehören zum Spiel dazu, das ist ganz normal und ist auch gewollt, das ist keine Frage, aber die Grenze ist da erreicht, wo die Emotionen sich gegen Menschen richten, wo versucht wird, die Autorität des Schiedsrichters zu untergraben und so auf nicht ganz korrektem Wege einen Vorteil für die eigene Mannschaft zu erreichen.
Ich frage mich ja immer, also der vierte Offizieller wurde ja auch so ein bisschen als, ich sag's mal salopp, Punching Ball irgendwie mal eingeführt, um die Trainer so ein bisschen einzufangen. Und man sieht die dann ja auch immer, wie sie ja mittlerweile gezielt ja auch den Weg zum vierten Offiziellen suchen. Was erzählen die denn? Gehen die dann auf einzelne Situationen ein und sagen, das hat er jetzt aber falsch gesehen? Oder lassen sie sich mal erklären, wie es denn aus der Sicht des vierten Offiziellen war? Oder was passiert da so?
Das ist unterschiedlich. Wie ich das gerade gesagt habe, es sind unterschiedliche Schiedsrichtertypen, unterschiedliche Trainertypen. Ja, dementsprechend ist es so, dass der eine Trainer dann kommt und wirklich ganz sachlich nachfragt, dem man dann die Dinge auch so, wie man sie wahrgenommen hat, auch fachkundig erklären kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Trainer, die genau das machen, was du gerade geschildert hast, die nämlich dann ihren Unmut kundtun wollen über eine Schiedsrichterentscheidung, was man sich dann auch anhört und die dann aber auch, wenn sie ihren Unmut in vernünftiger Art und Weise und sachlicher Art Genüge getan haben, sich sofort umdrehen und sich wieder auf ihr eigentliches Kerngeschäft, nämlich ihre Mannschaft zu coachen, auch beschränken. Solange das in dem Rahmen ist, ist, wie gesagt, alles okay. Nur, sobald Grenzen überschritten sind, ist es vorbei.
Und gibst du das dann weiter?
Nein, weil es bringt dem Schiedsrichter in dem Fall nichts. Also so wie du gerade gesagt hast, dann will der Trainer seiner Emotionen da auf eine sachliche Art und Weise Luft machen, seinen Standpunkt der Dinge schildern und vertreten. Und damit sollte man es auch Genüge tun lassen. Mhm. Ja, weil es bringt dem Schiedsrichter nichts, wenn ich, das geht mir übrigens in der zweiten Liga ganz genauso. Also wenn mir ein vierter Offizieller permanent erzählen würde, der Trainer X hat jetzt das und das gesagt, das ist der Sache nicht tunlich und nicht förderlich, weil du bist, wie ich das auch gesagt habe, in deinem Tunnel drin, versuchst dementsprechend das Spiel vernünftig über die Bühne zu kriegen und damit meine ich die spieltypischen Vorgänge und die wichtigen Szenen auch dementsprechend vernünftig abzuhandeln und da sind solche Nebengeräusche, die der Sache auch nicht tun, die sind wenig hilfreich.
Vielleicht noch eine Frage, weil das daran anknüpft. Was erzählt man eigentlich so untereinander? Also du kennst ja nun alle drei Positionen. Du kennst die Position als Schiedsrichter, in der zweiten Liga, der von Assistenten und den vierten Offiziellen, jetzt habe ich was gesagt, jetzt habe ich den Satz so begonnen, dass ich jetzt nur noch sagen kann, reingequatscht wird, ne? Nein, also was kommuniziert man als Schiedsrichter zum einen und was kommuniziert man umgekehrt als Assistent beziehungsweise vierter Offizieller? Wir kennen den Film Referees at Work, der ist aus dem Jahr 2008, haben also eine ungefähre Idee. Mhm. Der betrifft aber eine Fußball-Europameisterschaft auf der Ebene der UEFA. In der Bundesliga mag es nochmal anders sein. Es gibt diverse Berichte darüber, aber jetzt mal so gefragt, was wird da so untereinander gesprochen? Wie wird gesprochen? Welche Kanäle sind da jeweils offen? Also wie sieht die Kommunikation so aus? Vielleicht mal so beispielhaft.
auch da ist es unterschiedlich, weil die Richtlinie der Kommunikation gibt der Gespannsführer, sprich der Schiedsrichter vor. Es gibt Schiedsrichter, die wollen sehr viel Kommunikation, die wollen, dass du alles, was du selbst auch als Schiedsrichter entscheiden würdest, auch sofort kommunizierst.
Bist du so einer?
Bei mir im Gespann ist es eher so, dass ich das Headset restriktiv einsetze. Mhm. Sprich, dass es mir lieber ist, wenn ich mich erstmal in erster Linie auf meine eigene Wahrnehmung verlasse und im Zweifelsfall dann dementsprechend bei Assistenten auch nachfragen kann. Es gibt aber auch Schiedsrichter, die, das geht so in meine Richtung, die sehr sparsam von dem Headset Gebrauch machen. Aber das ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Schiedsrichter auch ab. Am Ende des Tages kann man es halten, wie man möchte. Man muss sich selber in der Sache wohlfühlen. Grundsätzlich ist es so, dass der vierte Offizielle und auch die Assistenten im Laufe der letzten Jahre seit der Einführung des Headsets wesentlich mehr in die Verantwortung genommen werden können, weil es leichter ist, klare, unauslegbare Dinge auch über Headset zu kommunizieren. Und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe dieses Headsets, nämlich klare Dinge, die abseits oder im Rücken des Schiedsrichters passieren oder aus irgendwelchen Gründen auch immer vom Schiedsrichter nicht wahrgenommen werden können, kommuniziert werden und dementsprechend auch in die richtige Entscheidung umgesetzt werden können.
Ist es eigentlich schwierig, sich auf ein Headset einzustellen? Also du hast ja nicht dein Leben lang mit Headset gepfiffen und dann gab es ja irgendwann mal das erste Mal. War das schwierig?
Ungewohnt. Im ersten Moment war es ungewohnt, aber auch da, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die Umstellung gelingt relativ schnell und problemlos. Also ich glaube, bei mir war es so, dass ich das Headset das erste Mal in einem Testspiel eingesetzt habe, um einfach ein Gefühl für die Dinge auch zu entwickeln. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich ein Headset auf habe, beziehungsweise habe das zumindest nicht mehr bewusst wahrgenommen und mich darauf konzentrieren müssen, die Ansagen der Assistenten jetzt auch umzusetzen. Deswegen am Anfang, um die Frage zu beantworten, am Anfang ist es etwas ungewohnt, aber die Umstellung gelingt problemlos und relativ zügig.
Und ich nehme an, die Dinger sind technisch auch so ausgereift, dass man da kein Knacken und irgendwas hat, sondern dass das schon nicht unangenehm ist, das Ding im Ohr zu haben und da jedes Geräusch mitzukriegen.
Nee, also man bekommt in erster Linie nur die Ansagen der Assistenten bzw. Schiedsrichter oder des vierten Offiziellen mit. Und der Pfeife des Schiedsrichters wird gedämpft. Mhm. Das heißt, du kriegst ja nicht die volle Wucht als Assistent oder vierter Mann ins Ohr, sondern die Geräusche werden dementsprechend auch gefiltert, sodass der Tragekomfort wirklich auch angenehm ist. Ja.
Und keine schnaufenden Assistenten auf dem Ohr.
Genau.
Wir haben gehört, dass es unterschiedlich ist, wie viel kommuniziert wird, aber mal in die andere Richtung. Was gehört denn so zu, was sind so potenzielle Mitteilungen, die ein vierter Offizieller dem Schiedsrichter zukommen lässt? Nicht von der Häufigkeit unbedingt, aber was wird da so weitergegeben an Wahrnehmungen oder an Einmischungen sozusagen oder Informationen?
Also unmittelbar das, was spieltypisch vor dem vierten Offiziellen unmittelbar passiert. Also in der Hinsicht hat der vierte Offizielle die gleichen Aufgaben wie ein Assistent auch, nämlich den Schiedsrichter dementsprechend zu unterstützen. Je weiter das Spielgeschehen sich vom vierten Offiziellen weglagert, sollte er bezüglich der Schilderung seiner Wahrnehmung eher defensiv agieren, weil die Fehlerquelle bei weiterer Entfernung einfach wesentlich größer ist und häufig auch der andere Assistent oder der Schiedsrichter wesentlich besser positioniert ist, um den Spielvorgang dementsprechend auch abzuhandeln. Deswegen alles, was unmittelbar vor der Nase des vierten Offiziellen passiert, ja. Alles, je weiter es weggeht, nur bei klaren, unauslegbaren Vergehen, die im Rücken des Schiedsrichters stattfinden und die sonst auch niemand irgendwie gesehen hat.
Und ist es so, wie man immer mal wieder hört, dass die Anweisungen möglichst kurz und knackig sein sollen, weil sonst Missverständnisse entstehen können in einem lauten Stadion, dass sie wiederholt werden? Also Thorsten Kienhöfer sagte bei der DFB-Medienschulung, wenn die Mitteilung eines Assistenten oder vierten Offiziellen erfolgt, sagt man nicht irgendwie Platzverweis oder sowas, sondern dann kommt rot, rot, rot. Ist das so?
Genau, ich glaube, dass es auch da wieder von Gespann zu Gespann Unterschiede geben kann. Aber aus meiner Sicht ist es hilfreich, die Ansagen auf ein Minimum und auf Klarheit auch zu beschränken, weil es genau so ist, wie du gerade gesagt hast. wenn ich erstmal eine Rede halten muss, um meine Entscheidung kundzutun, ja, dann wird das ganze Ding fehleranfällig und Sinn und Zweck des Headsets eigentlich ad absurdum geführt. Deswegen, wenn man was klar und eindeutig gesehen hat, eine klare, kurze, knackige Ansage, wo alle Beteiligten Bescheid wissen und wo in unmittelbar kürzester Zeit auch diese Entscheidung in die richtige Spiel- und Personalstrafe umgesetzt werden kann.
Wobei wir von Thorsten Kienhöfer gehört haben, dass er sogar ganze Regierungserklärungen hält über das Headset. Hat gesagt, er hat einen Assistenten dabei oder vierten Offiziellen, der das erste Mal dabei war, der ihm zu viel reingeredet hat, genau wie du gerade auch das gesagt hast. Und sagt, der brauchte erstmal eine Regierungserklärung. Also es scheint auch Schiedsrichter zu geben, die etwas länger dann darüber sprechen. Das war zumindest seine Ansage.
Gut, ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also es ist die Kommunikationsregeln werden vom Schiedsrichter festgelegt. Die geht man auch vor dem Spiel mal durch. Aber die Frage der Anwendung ist dann eben die zweite Sache. Und wenn man dann im Laufe des Spiels merkt als Schiedsrichter, dass man mit der Art und Weise der Kommunikation so nicht zufrieden ist, dann kann man auch im Laufe des Spiels da noch Korrekturen vornehmen und dem Assistenten oder vierten Offiziellen dann den freundlichen Hinweis geben, dass er sich bitte an die Absprachen von vor dem Spiel erinnern möge. Und
dann bestimmt so höflich wird das formuliert.
Wird das in der Regel auch dann umgesetzt, ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Break und dann reden wir mal über die vielen Fragen, die wir per Twitter bekommen haben.
Wir können nicht singen, wir können nicht tanzen, wir können nicht mal musizieren, auch wenn wir senden, dann tanzen wir drauf, dann kribbelt der Kopf, dann kribbelt der Bauch.
Ja, nach kurzer Trinkpause geht's weiter mit der zweiten Runde von Colinas Erben. Sascha, wir haben es eben schon gesagt, du hast alle Positionen schon durchgemacht. Vierter Offizieller, Schiedsrichterassistent und Hauptschiedsrichter. Was macht denn am meisten Spaß?
Das kann man so nicht sagen. Also es hat jede einzelne Funktion hat so seinen Reiz. Und deswegen kann man das so in der Deutlichkeit auch nicht beantworten.
Aber wenn du in der ersten Liga als Assistent unterwegs bist oder als Zweitligaschiedsrichter, ist die Anspannung eine andere oder ist das oder ist man in einer anderen Verantwortung irgendwie oder ist das schon eigentlich immer dieselbe Position?
Also die Anspannung ist immer die gleiche, weil es handelt sich da um ein Bundesligaspiel oder um ein Spiel der zweiten Liga oder auch der dritten Liga. Insbesondere Spiele erste, zweite Liga werden halt alle live auf Fernsehen auch übertragen. Da kommen die wichtigsten Szenen in der Sportschau beispielsweise, sodass da auch die ganze Republik drauf guckt. Deswegen will man da natürlich die Dinge richtig machen, die Dinge richtig entscheiden. Und dementsprechend, habe ich es ja gerade im ersten Teil schon mal gesagt, habe ich zumindest vor jedem Spiel so eine positive Anspannung, so ein leichtes Kribbeln. Und was für mich aber auch ein Indiz dafür ist, dass man die Sache dementsprechend ernst nimmt und auch voll bei der Sache ist.
Du hast jetzt in den letzten Jahren so den Aufstieg durch die Klassen gemacht. Kannst du Unterschiede festmachen zwischen den einzelnen Klassen?
Ja gut, also Spiele erste, zweite Liga werden ja alle live auch im Fernsehen übertragen. Dritte Liga hast du auch das Fernsehen dabei, wobei sich da die Berichterstattung in der Regel bis auf wenige Ausnahmen auf Zusammenschnitte auch beschränkt. Und das ist eines der Hauptunterschiede zu den Amateurspielklassen beispielsweise, wo du meistens nur irgendwie eine Kamera von einem Verein hast, die das Spiel zu eigenen Zwecken da mitschneiden, um gewisse Erkenntnisse da auch draus zu ziehen. Und das ist im bezahlten Fußball eben ganz anders. Darüber hinaus ist die Zuschauerresonanz eine ganz andere.
Also das macht schon einen Unterschied auch in der Anspannung, ob ich jetzt vor 80.000 bin oder vor 5.
Gut, mittlerweile wird es bei mir der Fall sein. Also früher war ich vor einem Spiel in der Verbandsliga genauso angespannt wie heute vor einem Bundesligaspiel. Das ist eben immer der Punkt, den ich gerade gesagt habe. Wenn du weißt, okay, heute kommt es drauf an, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil der Beobachter damals in der Verbandsliga da ist, weil es ein Spiel ist, wo es für dich auch persönlich um einiges geht, oder heute, weil es ein Spiel der Bundesliga, ersten Liga, der Bundesliga Liga, der zweiten Liga oder der dritten Liga ist, dann ist, glaube ich, hängt die Anspannung oder der Grad der Anspannung davon ab, ob es gerade deine eigene Leistungsklasse ist oder eben bezahlter Fußball.
Wer pfeift da? aber jetzt so im Umgang mit den Spielern oder auch in der Bewertung von Spielen, ist es einfacher, ein Drittligaspiel zu pfeifen als ein Zweitligaspiel?
Das kann man so auch nicht sagen. Also es ist, es hängt auch immer vom jeweiligen Spiel ab. Was natürlich auffällig ist, ist, dass je höher die Spielklasse ist, desto schneller und höher ist das Tempo in der Regel. Ne? Also daran muss man sich im Laufe der Zeit auch gewöhnen und versuchen, sich da relativ schnell zu akklimatisieren auch. Aber beispielsweise habe ich in der Vergangenheit ein Drittligaspiel gepfiffen, wo wesentlich mehr los war, was im Kern schwieriger zu leiten war als beispielsweise ein Zweitligaspiel in dieser Vorrunde. Mhm. Deswegen kann man das so pauschal auch gar nicht beantworten.
Okay, aber wir hoffen, du hast ein paar Antworten auf die Fragen von unseren
Twitterern. Denke, die Frage, ist man als Schiri von der wachsenden Zuschauerkulisse beeindruckt oder ist das ab 10.000 Zuschauern egal, von Mickey Rust, dem Twitterer, ist damit eigentlich beantwortet. Ich hätte aber noch eine, die die Frage des Trainings betrifft. Ich meine, wie Mannschaften trainieren, wissen viele oder kriegen viele mit. Vielleicht sollte man kurz mal sagen, gerade in im Lizenzspielerbereich, wie trainiert ein Schiedsrichter? Was, also geht er einfach nur laufen? Das wäre ja das eine. Bereitest du dich auch auf Spiele dahingehend vor, indem du andere Spiele von dir nachbereitest? Da können wir ja gleich eine Frage anschließen von schalkefan.de. Nimmt er von ihm geleitete Spiele auf Video auf und archiviert sie eventuell sogar? Ich nehme an, die Frage zielt in die Richtung, nutzt du das, um deine Spiele nachzubereiten, Fehler abzustellen etc.? Ich glaube, die Frage zielt weniger auf die persönliche Eitelkeit ab. Und was tust du sonst noch, um dich vorzubereiten im Rahmen deiner Tätigkeit als Schiedsrichter? Wie sieht das so aus?
Gut, das waren jetzt mehrere Fragen gebündelt. Gehen wir erstmal, beantworten wir erstmal die erste Frage. Wie sieht der Trainingsaufwand aus? Also bei mir ist es grundsätzlich so, können wir exemplarisch eine Woche schildern, wenn samstags der Spieleinsatz war, dann ist samstags das Spiel, dann fährst du samstags vom Spiel nach Hause. Dann handhabe ich es so, dass ich sonntags ein kurzes Auslaufen mache und anschließend Sauna oder Whirlpool. Montags mache ich dann eine Krafttrainingseinheit. Dienstags dann eine Schnelligkeitsausdauertrainingseinheit. Mittwochs frei. Donnerstags Sprinttraining, Schnelligkeitsausdauer, je nachdem. Und freitags dann nochmal eine Krafttrainingseinheit. Und dann geht es in der Regel dann am Freitag auch schon wieder zum nächsten Einsatz, der dann am Samstag stattfindet.
Den Plan hast du dir selbst gemacht oder hast du den Trainingsplan von irgendjemand erstellt bekommen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich mir den Plan selber gemacht habe, aber es gibt beim DFB natürlich auch fachkundiges Personal, was dann mit Rat und Tat auch zur Seite steht und wo man dann im Zweifelsfall sich dann auch fachkundige Meinung eben einholen kann, um Trainingspläne zu optimieren, um vielleicht auch mal alternative Übungen ausprobieren zu können und ähnliche Geschichten. Darüber hinaus handhabe ich es so, also es war jetzt der Trainingsplan während der laufenden Spielzeit. Ich mache es grundsätzlich so, wie die Mannschaften auch, dass ich eine Art Sommer- und Wintervorbereitung mache, wo ich dann die Grundlagenausdauer mir antrainiere und darüber hinaus dann einen Grundstock an Schnelligkeitsausdauer und Schnelligkeit lege, insbesondere im Hinblick auf die Leistungsprüfung, die wir ja beim DFB absolvieren müssen.
Und was ist mit den von Alex noch oder vom Schalke-Fan angefragten Videos? Gibt es da eine Sammlung bei dir?
Ja, also ich mache es grundsätzlich so, dass ich mir jedes Spiel, wo ich als Assistent und als Schiedsrichter beteiligt war, mir nochmal in voller Länge auch anschaue. Um darauf, wie du es ja gerade auch angedeutet hast, Lehren für kommende Spiele zu ziehen. Damit meine ich nicht nur, was war schlecht, was war ausbaufähig, sondern auch, was ist vielleicht gut gelaufen, was wäre gewesen, wenn die Szene nicht so gelaufen wäre, sondern so gelaufen wäre. Und dementsprechend schaue ich zumindest die Spiele mir in voller Länge nochmal an, lege häufig auch den Beobachtungsbogen daneben oder eben auch die Aufzeichnungen, die ich mir gemacht habe im Rahmen des Gespräches, der Nachanalyse mit dem Beobachter oder meinem persönlichen Coach auch.
Ist es richtig, was ich mal gehört habe, dass der DFB euch auch die Spielszenen so zur Verfügung stellt, dass er im Beobachtungsbogen welche Links einfügt, wo man dann sozusagen wie so ein Beleglink, wo man dann auf die entsprechende Szene kommt. Das ist mir mal zugetragen worden. Ist das richtig? Das wäre ja, ja das extrem stimmt. professionell,
das, das stimmt. so zu machen. Also ich glaube, seit seit 2 Jahren wird das so gehandhabt, dass die Beobachtungsbögen in einem Internetportal eingestellt werden, wo die dann mit den entscheidenden Spielszenen, die vom Schiedsrichterbeobachter als spielentscheidend oder lehrreich deklariert worden sind, dann auch dementsprechend abrufbar sind.
Was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, wenn du als Assistent an der Linie bist, dann bist du ja immer, oder wenn dein Hauptaugenmerk ist ja dann immer so der vorletzte Verteidiger, darauf musst du ja achten, dass du auf der Höhe bist. Aber wenn du dann bei so einem Spiel bist, kriegt man dann eigentlich, wenn das ein richtig schönes Spiel ist, kriegt man das eigentlich mit? Sieht man dann, oder Götze hat aber einen guten Tag heute oder so? Oder ist man dann so fokussiert auf seine Aufgabe da, dass man für solche Aspekte keinen Blick hat?
Teils, teils. Also natürlich ist es so, dass du in erster Linie auf deine eigentliche Aufgabe fokussiert bist. Zu deiner Aufgabe gehört in meinen Augen aber auch, dass du das Spiel an sich verfolgst. Ja, das heißt, technische Dinge auch berücksichtigst, dein Spielverständnis auch mit einbringst, weil du so ein wesentlich besseres Gespür für Einzelsituationen, aber auch für das gesamte Spiel entwickeln kannst, was bei der Bewertung von Spielszenen wiederum hilfreich sein kann.
Mhm. Also kann es auch sein, dass du manchmal dann reingehst und sagst, boah, jetzt habe ich aber ein gutes Fußballspiel hier gesehen.
Ja, das kriegt man schon mit. Also man sieht ja auch, was ist für ein Tempo im Spiel, ja. Wie intensiv ist das. Das ist ja auch Grundvoraussetzung für die eigene Linie. Beziehungsweise wenn ich die Spiele pfeife, wie gehe ich da ran? Wie lege ich die Zweikämpfe aus? Wollen die Fußball spielen oder geht es in erster Linie darum zu zerstören oder sogar den Gegner zu verletzen? Deswegen ist man schon gut beraten, wenn man solche Dinge auch mitbekommt und seine Lehren daraus zieht.
Kümmerst du dich im Rahmen der Vorbereitung auf deine Spiele jetzt insbesondere als Schiedsrichter auch darum, wie die Mannschaften zu spielen? Also ich frage das vor dem Hintergrund, dass Pierluigi Collina, der Namensgeber unseres schönen Podcasts, mal gesagt hat, er habe sich immer akribisch darauf vorbereitet, was so die Besonderheiten der Mannschaften sind. Nicht nur ihre Stärken und Schwächen, sondern auch ihre Art zu verteidigen, ihre Art anzugreifen. Dass er gesagt hat, das hat für mich immer eine Rolle gespielt, dann in der Vorbereitung auf das Spiel, weil ich dann wusste, worauf ich besonders achten muss, wie ich mich bewegen muss. Gibt welche, die spielen stärker über die Flügel, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, wie ich dann auf dem Platz mich bewegen muss, etc. pp. Spielt sowas eine Rolle? Guckt man sich das an? Oder geht man im Großen und Ganzen dann doch eher auf den Platz und sagt, ich guck jetzt mal, was da so kommt. Also, dass der Tabellenstand eine Rolle spielt in der Vorbereitung, klar, dass man weiß, da kommt jetzt was auf dich zu, Fans etc. schon, aber wie weit geht so eine Vorbereitung in Bezug auf die Spezifika, die die Mannschaften mit sich bringen, taktisch und kämpferisch etc.?
Also es ist bei jedem Schiedsrichter auch individuell. Bei mir ist es so, dass ich mich auch relativ akribisch auf die Dinge vorbereite. Das heißt, sobald mir die Paarung dann dementsprechend auch bekannt ist, ich gucke, was haben die Vereine zumindest in der letzten Woche gemacht, wie haben sie taktisch gespielt, wie spielen sie generell auswärts oder zu Hause, was war in den vergangenen Spielen auffällig. Gibt es gewisse immer wiederkehrende Verhaltensmuster bei Mannschaften, wie zum Beispiel eine Abseitsfalle, wie sieht die Abseitsstatistik aus und ähnliche Geschichten, weil man dadurch oder vielleicht nicht von diversen Dingen auch überrascht wird. Ja, natürlich versteife ich mich nicht auf meine Erkenntnisse in der Vorbereitung, weil jedes Spiel ist individuell und die Wahrheit liegt bekanntlichermaßen auf dem Platz. Ja, aber ich glaube, dass so Automatismen, die Mannschaften haben, auch Schiedsrichtern bekannt sein können und Schiedsrichter daraufhin ihre Art an den Spieler ranzugehen auch danach ausrichten können.
Meine Frage zum Abseits noch, ist es eigentlich für Schiedsrichter einfacher geworden, Abseits zu bewerten, seitdem es die Viererkette gibt? Weil mit dem Libero war das ja immer so ein bisschen versetzt. Und jetzt sind ja alle bemüht, immer auf einer Linie zu sein?
Puh, da muss ich lange zurückdenken, weil ich glaube...
das wäre eine Frage an Alex, er hat ja vor 100 Jahren gefilmt.
ich fand die Beurteilung von Abseits zunehmend schwieriger. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Viererkette und Libero zu tun hat. Ich hatte so den Eindruck, dass es eher den Grund hat, dass das Spiel schneller und enger geworden ist. Also wenn man heute sich Bilder anschaut aus den, sagen wir mal, 80er Jahren und aus den frühen 90ern und wenn man da Abseitssituationen sieht, ist das häufig relativ deutlich, muss man sagen. Da steht ja gerne mal einen Meter oder zwei im Abseits, da brauche ich keine Linie zu ziehen, um zu merken, das war jetzt eine richtige Entscheidung, hat der Schiedsrichter korrekt beurteilt. Wenn heute eine Abseitsposition vorliegt und die Linie gezogen wird, ist das häufig eine Frage von Zentimetern. Ich schließe einfach mal die Frage daran an, weil ich lange nicht mehr als Assistent auch tätig gewesen bin und in den höheren Spielklassen, sprich im Profifußball ohnehin nicht. Wie macht ihr das? Also man muss ja mal sagen, die Fehlerquote ist ja wirklich erstaunlich gering. Also ich finde das zumindest erstaunlich. Und ich sage das als ehemals aktiver Schiedsrichter, der weiß, dass das nicht so einfach ist, da an der Linie rumzuhopsen und Abseits zu beurteilen. Aber wann immer Abseitsentscheidungen aufgelöst werden, muss man ja sagen, selbst wenn es Zentimeterentscheidungen sind, die sind ja wesentlich öfter richtig als falsch. Wie macht man sowas dann? Ich meine, das menschliche Auge ist kein Weitwinkelobjektiv. Bei gegenläufigen Bewegungen besteht ein besonderes Problem. Wir werden die Abseitsregel ja auch nochmal als nächstes dann besprechen. Wie kommt das zustande? Ist das Zufall? Ist das Erfahrung? Ist das, wie kann man sowas lernen? Ich finde das faszinierend, muss ich sagen, wie häufig die Schiedsrichterassistenten bei den Abseitsentscheidungen richtig liegen. Wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Kann man das überhaupt?
Also grundsätzlich ist in erster Linie das richtige Stellungsspiel Voraussetzung. Das heißt also, dass ich wirklich genau mich auf Höhe des vorletzten Verteidigers befinde, weil kleinste Abweichungen nach links oder rechts einen ganz anderen Blickwinkel auf die Szenerie eröffnen und damit die Entscheidungsgrundlage eigentlich verfälscht wird. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass man viele Dinge dann intuitiv und erfahrungsgemäß einfach beurteilt. Das heißt, insbesondere wenn man halt lange schon als Assistent irgendwo dabei ist oder sich darüber hinaus auch viele Szenen oder Abseitsszenen dann am Fernsehen nochmal anschaut, entwickelt man im Laufe der Jahre einfach immer ein wesentlich besseres Gespür für Einzelsituationen. Und darüber hinaus gibt es eben einmal im Jahr auf den DFB-Lehrgängen eine spezielle Abseitsschulung, wo insbesondere gegenläufige, schnelle Bewegungen auch trainiert werden, um sich diese Dinge nochmal vor Augen zu führen und beziehungsweise sich auch daran zu gewöhnen. Und ich glaube, dieser Cocktail macht es dann am Ende des Tages eben auch aus.
Also der Cocktail aus Stellungsspiel, Erfahrung und Intuition.
Kannst du diese Abseitsschulung vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären? Was macht ihr dann da?
Also es ist grundsätzlich so, dass dann eine Spielszene oder verschiedene Spielszenen nachgestellt werden, die dann am Ende des Tages mit Kamera dann auch aufgelöst werden. Das bezieht sich also nicht auf lange Bälle, die verhältnismäßig relativ einfach zu beurteilen sind, sondern auf die kniffligen Szenen, wo der Verteidiger versucht, einen Stürmer abseits zu stellen, wie letzte Woche gesehen beim Spiel Schalke gegen Hannover. Ich glaube, das 5:3 für Schalke war es, wo der Abwehrspieler in höchstem Tempo mit dem Ziel versucht oder mit höchstem Tempo aus seiner Position rausläuft, mit dem Ziel, den Stürmer abseits zu stellen, und der Stürmer im vollen Tempo versucht, den Torerfolg herbeizuführen und dann im Zeitpunkt des Abspiels zu wissen, ob der jetzt abseits steht oder nicht. Ja, genau diese Szenen werden da eben nachgestellt und trainiert, um einfach ein wesentlich besseres Gespür für solche Abläufe auch zu entwickeln.
Und wie schnell bist du bei den Sidesteps? Ist das was man trainiert?
Ja, klar, also es gehört auch zum Aufwärmprogramm bei mir dazu, um einfach die Beweglichkeit zu erhalten, weil die Sidesteps-Bewegung ist die typische Assistentenbewegung und dementsprechend sollte man es auch ins wöchentliche Training integrieren.
Wir haben noch Fragen von Hörern via Twitter. Einer davon kommt von Curious, der fragt, wie unterschiedlich der Umgang mit Trainern und Offiziellen während dem Spiel und während des Spiels und nach dem Spiel ist. Das heißt, gibt es einen signifikanten Unterschied? Also hat man das dann, ist das dann so, dass man während des Spiels, ich kenne das aus dem Amateurbereich, da ist das durchaus so, ganz aufgeregte Übungsleiter hat und nach dem Spiel gibt man sich die Hand und alles ist vergessen? Oder wie sieht das im bezahlten Fußball aus?
Auch da, es kommt immer drauf an. Ne? Also es ist grundsätzlich so, dass es vor dem Spiel erfahrungsgemäß relativ sachlich und harmonisch zugeht. und der Umgang nach dem Spiel eben häufig davon abhängt, wie das jeweilige Spiel auch gelaufen ist. Darüber hinaus hängt es natürlich auch von den beteiligten Offiziellen ab. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Charaktere, die manche verarbeiten die Dinge lieber für sich und sagen aus der Emotion heraus, trete ich lieber nicht vor die Kamera, geschweige denn in die Schiedsrichterkabine. Und dann gibt es durchaus Charaktere, die auch nach strittigen Szenen, wenn die erste Emotion dann abgeklungen ist, nochmal in die Schiedsrichterkabine kommen, sich Dinge erklären lassen und man sich dann wirklich sachlich und gesittet über die Dinge dann auch nochmal unterhält.
Also da gibt's schon einen Austausch. Also ich weiß noch, dass der Tobi Altenger in einer Folge mal erzählte, dass er es ein bisschen schade findet, dass er in seinen, also der pfeift ja A-Junioren Bundesliga zum Beispiel, dass er sagt, dass da wenig Austausch stattfindet, dass er das eigentlich auch schade findet. Ist das in den höheren Klassen dann schon öfter so, dass man sich dann auch nochmal austauscht, um auch so ein bisschen Verständnis mehr füreinander zu gewinnen?
Es ist jetzt nicht die Regel. Es ist aber grundsätzlich so, dass man von Schiedsrichterseite zumindest einem Vereinsoffiziellen nach dem Spiel nochmal begegnet. Nämlich dann, wenn der Spielbericht, sprich das amtliche Dokument über das Spiel unterzeichnet werden muss. Da ist es zwangsläufig so, dass da nochmal ein Kontakt zwischen Schiedsrichter und zumindest einem Vereinsoffiziellen stattfindet. Das geht auch häufig ganz formal und gesittet ab, dass man sich bedankt und alles Gute wünscht und sich bis zum nächsten Mal eben verabschiedet. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo es so ist, wie ich das gerade geschildert habe, insbesondere dann, wenn was Strittiges irgendwie dabei war, wo Vereinsoffizielle dann auch nochmal sachlich nachfragen. Und dann finde ich, gebührt es auch der Anstand, dass man sich da auf sachlicher Ebene dann nochmal kurz unterhält und die Dinge aufklärt.
Ansonsten gilt ja das, was Lutz Wagner mal gesagt hat: Wer mich anschreit, hat das Recht auf eine Antwort verwirrt. Und wer vernünftig nachfragt, kann eine bekommen. Oder was Massimo Busacca gesagt hat in dem schönen Film Referees at Work: I am not God, we all make mistakes.
Karagounis,
don't make signals, genau. Wir haben eine Frage vom User Ramzi, Christopher Ram, bekommen. Ob du eine Lieblingsmannschaft hast und wenn ja, ob du die beim DFB angeben musstest?
Nein, also ich habe keine Lieblingsmannschaft. Ich bin, wie man so schön sagt, Fußball-Sympathisant. Ja, das heißt, das bezieht sich nicht auf irgendeinen Verein, sondern auf den Fußball an sich. Also ich schaue mir berufsspezifisch allein schon relativ viele Fußballspiele an und habe einfach Freude daran, wenn man guten, temporeichen Fußball eben sieht.
Ich glaube, das bringt auch die Leidenschaft, ist das eine. Das andere, glaube ich, einfach die Professionalität dieses Jobs auch mit sich, dass selbst wenn man eine Lieblingsmannschaft hat, der man mal angehangen hat, dass sich das doch ziemlich verflüchtigt, je höher man kommt. Ich weiß es auch von anderen, die wirklich gesagt haben, also das ist dann irgendwann mal weg. Wenn du selbst in diesem Geschäft bist, fieberst du nicht mehr damit für den 1. FC Köln oder Bayern München oder wen auch immer. Es gibt immer gewisse Sympathien für den jeweiligen, wenn du einen Profiverein in deinem Landesverband hast, ne? Also im Mittelrhein beispielsweise wären es halt mit dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen gleich zwei Vereine in der ersten und zweiten Liga. Da ist es dann so, dass man da schon mal sagt, ja klar, den wünscht man vielleicht als Schiedsrichter alles Gute, das kann man aber auch ganz leicht sagen, denn die pfeift man nicht in Wettbewerbsspielen, deswegen ist das dann nicht so schlimm und in Freundschaftsspielen macht es nichts aus, aber das verflüchtigt sich, glaube ich, so ein bisschen, je höher man als Schiedsrichter dann kommt.
Ist ja auch schwierig, überhaupt Fan zu sein, wenn man Schiedsrichter ist, weil man hat ja meist gar nicht die Zeit, den hinterher zu reisen oder so. Ist ja dann auch noch, geht ja damit noch einher.
Genau. Der Twitterer Sprenger hat gefragt, gibt es ein Szenario, das dazu führen könnte, dass du aufhörst? Vielleicht mit Blick darauf, dass in letzter Zeit immer wieder Stimmen laut geworden ist und immer wieder Meldungen in den Zeitungen standen, dass sich die Gewalt gegen Schiedsrichter häuft, natürlich nicht in den oberen Klassen, nicht im Bereich der ersten, zweiten oder dritten Liga, jedenfalls nicht auf dem Platz. Da gibt es dann vielleicht Fans, die sich daneben benehmen, wie jetzt zuletzt in der dritten Liga, wo wir das Spiel hatten zwischen dem VfL Osnabrück und dem Karlsruher SC. Du hattest das Hinspiel, habe ich gesehen. Der Kollege Winkmann hatte das Rückspiel und da flogen dann Schneebälle. Nicht das Schlimmste, was passieren kann auf den Schiedsrichterassistenten, aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Also die Brutalität gegenüber Schiedsrichtern in den unteren Klassen nimmt offenbar zu. Die Zahlen sinken. In Verbindung damit vielleicht auch gleich die nächste Frage des Users JMB Verlag. Wie kann man in unseren unteren Spielklassen den Job des Schiedsrichters für Jugendliche attraktiver machen? Also zum einen die Frage so, was wäre eine Situation, wo du sagen würdest, da höre ich auf, wenn mir was passiert? Oder gibt es die überhaupt? Und Verbindung damit, was kann man daran ändern, wie kann man das Ganze ja schöner gestalten, wie kann man sozusagen Werbung für Schiedsrichter machen. Du sollst kein Patentrezept liefern, das wirst du genauso wenig haben wie jeder andere, aber hast du Ideen im Kopf und was dürfte so gar nicht passieren aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin mit Leib und Seele Schiedsrichter und da müsste schon einiges passieren, dass ich sage, das war's jetzt. Gott sei Dank bin ich noch nie Opfer unmittelbarer Gewalt geworden, so dass ich dieses Szenario also nicht beurteilen kann. Mir ist es mal so gegangen nach dem besagten Spiel in Worms, wovon ich im ersten Teil kurz erzählt habe, dass man mir mal das Auto zerkratzt hat. Und dementsprechend ich also Opfer mittelbarer Gewalt geworden bin. Das war schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Also es ist, wo man sich auch fragt, okay, warum macht man das? Warum tut man sich das an? Man fährt von A nach Z, schlägt sich die Wochenenden um die Ohren und zum Dank wird man dann auch Opfer von Straftaten. Kann ich so ad hoc nicht beurteilen, muss ich sagen. Also es hängt wahrscheinlich auch vom Einzelfall ab, wie man sich da dementsprechend auch fühlt und ob man für sich selber dann auch vereinbaren kann, nochmal auf den Fußballplatz zu gehen, um seinem Hobby, sprich der Schiedsrichterei, auch nachzukommen. Deswegen kann ich da genauso wenig eine Musterlösung anbieten wie zu deiner zweiten Frage. Fakt ist auf jeden Fall, das glaube ich gar nicht, das Problem in der Schiedsrichtergewinnung liegt. Das heißt, junge Leute zum Anwärterlehrgang zu bringen, die dann auch diesen erfolgreich bestehen, sondern das Hauptproblem liegt darin, die gerade gewonnenen Schiedsrichter auch mittel- und langfristig einfach bei der Stange zu halten, weil es häufig eben so ist, wenn die Jugendlichen dann zum ersten Mal in den Genuss kommen, ein Fußballspiel zu pfeifen, sie dann häufig erkennen, welchen Szenarien man dann ausgesetzt ist, dass sie dann sagen, okay, komm, dann lass ich es lieber bleiben, geh lieber Fußball spielen oder ins Stadion. Und aber in meiner Freizeit muss ich mich nicht irgendwelchen Anfeindungen aussetzen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und wie du ja richtig gesagt hast, wenn ich da ein Patentrezept hätte, dann hätte ich das, glaube ich, auch schon den entsprechenden Gremien in Kreis, Verband und DFB mitgeteilt. Aber es ist halt ein sehr komplexes Thema, was sehr schwierig ist. Und aber eines der Schwerpunkte der Funktionärsarbeit in den nächsten Jahren liegen wird.
Ist das denn, also es gab ja da diesen schrecklichen Fall des getöteten Schiedsrichterassistenten in den Niederlanden und dann auch diese große Debatte über Gewalt im Fußball. Ist das bei so einem Schiedsrichterlehrgang, wo ihr euch dann mit Erst- und Zweitligaschiedsrichtern ja trefft, auch Thema? Wird darüber geredet oder wird das ausgeblendet und man versucht sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren?
Natürlich, wenn solche gravierende und einschneidende Dinge vorfallen, kann man das nicht einfach ausblenden. Also das ist einfach so, also weil jeder von uns, ob erste, zweite Liga oder Kreisliga, ist Schiedsrichter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir eben im Spitzenbereich Spiele vor einer anderen Kulisse pfeifen, die auch teilweise schneller ablaufen. Aber wir sind alle Schiedsrichter und wir sind eine Schiedsrichterfamilie und dementsprechend leidet man dann auch damit. Das ist ganz normal. Aber und die Frage, die einen beschäftigt, ist A, warum passiert sowas? Und B, wie hätte man solche Dinge vielleicht verhindern können? Aber da bist du wieder bei genau dem gleichen Problem, was die Schiedsrichtergewinnung bzw. Erhaltung angeht. Wenn das alles so leicht wäre, dann müssten wir uns über die Dinge gar nicht unterhalten.
Nun gibt es tausend und einen Grund, Schiedsrichter zu werden. Die sind je individuell natürlich sehr, sehr verschieden, wie wir wissen. Aber wo wir schon dabei sind, darüber zu sprechen, Schiedsrichtergewinnung und Erhaltung, was sind so deine Gründe gewesen? Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, du hast natürlich was erreicht, was nur ganz, ganz wenigen vorbehalten ist, einem absoluten, ich glaube, Prozentsatz, der sich im Promillebereich bewegt, nämlich Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent im bezahlten deutschen Fußball zu sein. Das ist nur ganz wenigen vergönnt, aber selbst wenn man schon in der Bezirksliga, in der Landesliga pfeift, gehört man ja schon eigentlich einer Elite an, kann man sagen. Das sind ja schon weniger als 1%, die das schaffen. Was sind deine Gründe gewesen, Schiedsrichter zu werden? Und Was hat dich dazu bewogen, den Schiedsrichterlehrgang damals? Seit wann bist du?
Ja.
Schiri, weißt du es noch?
Auswendig? Das habe ich gerade überlegt. Ja. Also ich habe meinen Anwärterlehrgang im Oktober 97 gemacht. 97. Das heißt, da muss ich erstmal 15,5 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, zurückdenken.
Du bist natürlich noch, ne?
Ja, das war Jahre, sehr jung. 13. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es damals so gewesen, dass unser Verein einen Aufruf gestartet hatte, dass er dringend Schiedsrichter braucht, weil er zwei Seniorenmannschaften gestellt hat und dementsprechend auch zwei Schiedsrichter stellen musste. Gelingt ihm das nicht, muss er einen gewissen Betrag zahlen, um dieses Schiedsrichteruntersoll auch ausgleichen zu können. Und deswegen hatte unser Jugendleiter damals, um diese finanziellen Einbußen dem Verein zu ersparen, im Verein eben rumgefragt, wer nicht Interesse daran hätte, den Schiedsrichterschein zu machen. Und sein damaliges Lockangebot war eben, dass man sich A, noch ein schönes Taschengeld nebenbei verdienen könne, anstatt Zeitungen auszutragen beispielsweise, und darüber hinaus auch freien Eintritt in sämtliche Stadien der Bundesrepublik haben würde. Und dadurch, dass ich auch zum damaligen Zeitpunkt schon sehr Fußball interessiert und Fußball begeistert war, sah ich dann meine Stunde gekommen und habe mich dann breitschlagen lassen und den Anwärterlehrgang in Troisdorf und Müllekurven an drei Samstagen auch hinter mich gebracht.
Und hast aber noch gespielt parallel?
Hab parallel noch gespielt, eine ganze Weile, glaube ich nicht. Ich glaube, es waren dann noch zwei Jahre, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, dass da der Schwerpunkt schon noch auf dem eigenen Fußballspielen lag, weil, wie eben geschildert, waren die Gründe, warum ich einen Schiedsrichterschein gemacht habe, nämlich in erster Linie dahingehend, sich ein bisschen Geld zu verdienen und nach Möglichkeit häufig irgendwo umsonst in ein Fußballstadion reinzukommen. Und dann noch gespielt und Schule, dann wurde die Zeit auch schon knapp. Und so dass sich die Einsätze am Anfang da auf wirklich eine geringe Anzahl beschränkte. Ich glaube, irgendwie einmal im Monat habe ich mal selber gepfiffen und irgendwie noch einmal in der Bezirksliga irgendwie gefunken damals. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Schiedsrichterei für mich mehr ist. Und habe dann gesagt, dadurch, dass mein fußballerisches Talent sich wahrscheinlich dann irgendwann auch in Grenzen hielt, dass es sich wahrscheinlich lohnt, auf die Karte Schiedsrichterei aufzusetzen, sodass ich diese dann seit 99 dann mit einer ganz anderen Intensität auch betrieben habe.
Das meinst du, ein Zweitligaspieler hätte es bei dir wahrscheinlich nicht gereicht?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also wenn man ganz selbstkritisch an die ganze Sache rangeht, glaube ich, hätte ich mir vielleicht noch die Bezirksliga irgendwo zugetraut, weil ein bisschen kicken kann ich auch, aber zu mehr hätte es wahrscheinlich dann noch nicht gereicht.
Wird bei den Schiedsrichterlehrgängen eigentlich Fußball gespielt?
Hier und da wird's mal versucht, ja. Allerdings beschränkt sich das dann meistens auf irgendwie 5-2 zum Aufwärmen oder okay, irgendwie in der Lehrgangspause.
Ich habe vor Jahren mal in Leverkusen im Rahmen von Schiedsrichter-Werbewochen mal ein Spiel gesehen in der Bayer-Arena. Ich weiß gar nicht mehr, wer das andere Team war. Das eine bestand jedenfalls aus Schiedsrichtern aus dem Lizenzspielerbereich. Es war auch deutlich zu sehen, dass es besser so ist, dass die Kollegen an der Pfeife geblieben sind, denn also da ist mir ehrlich gesagt kein besonderes Talent aufgefallen. Auch nicht Markus Merk, der damals noch pfiff und wahrscheinlich der bekannteste war. Es war ein ziemliches Gestümper. Ich darf das sagen, bei mir hat es selbst allenfalls zur Kreisliga B gereicht.
Ja, immerhin. Also was
Schiedsrichter geht's ja nun nicht mehr.
Was in Schiedsrichterkreisen dann alternativ sehr beliebt ist, um sein fußballerisches Können zu demonstrieren, ist halt die olympische Disziplin des Ballhochhaltens. Da tritt man dann gegenseitig in Wettbewerb, wer eben es häufiger schafft, den Ball ohne Bodenberührung oder andere Hilfsmittel dann in der Luft zu halten. Das ist aber dann in der Regel auch alles.
Oder wie mein früherer Assistent Sven Müllenburg immer gesagt hat, am Ball kann ich alles. Einfetten, aufpumpen, wegschließen.
Ja, klassische Disziplinen außerhalb des Fußballplatzes.
Genau.
Was ja bei dir noch ganz interessant ist, deine Brüder sind auch Schiedsrichter.
Genau.
Wird dann auch viel, also wenn ihr euch dann trefft, wird dann auch nur über Schiedsrichterei geredet? oder viel über Schiedsrichter da geredet?
Ja, nur, das wäre...
Ja, wäre ein bisschen monoton.
Wäre ziemlich langweilig. Naja, also ich versuche dann schon auch den das Privatleben sein zu lassen und Beruf, Schiedsrichterei sein zu lassen. Hier und da bleibt es nicht aus, dass meine Brüder mir dann auch von ihren Spielleitungen erzählen oder mich mal nach meiner Meinung fragen zu diversen Szenen, die sie auf dem Spielfeld irgendwie erlebt haben und ich auch mal einen Erfahrungsbericht von meinen Spielen gebe. Dabei sind wir aber bemüht, das auf ein Minimum auch zu beschränken, weil es im familiären Leben auch noch andere Dinge gibt als die Schiedsrichterei.
Abschließend vielleicht noch die Frage, wenn du dir so eine normale Woche vorstellst, in der du ein Spiel hast, wie viele Stunden so überschlagsmäßig verbringst du mit der Schiedsrichterei, sprich Spiel inklusive Anreise, Training, Szenen angucken oder sagen wir überhaupt mit Fußball? Das ist ja wahrscheinlich schon fast in einem Bereich, der wenigstens einen Halbtagsjob eigentlich umfassen würde.
Ja, also ich habe es jetzt noch nicht minutiös ermittelt, aber grob geschätzt glaube ich, dass es in der Tat sich in dem Bereich auch irgendwo einpendeln wird. Zwischen 15 und 20 Stunden wird das schon sein irgendwo.
Plus An- und Abreise dann manchmal wahrscheinlich noch. Ne? Je nachdem, also wenn man nach Rostock muss, ist man ja schon ordentlich unterwegs.
Ja, die ist dann aber in diesem Zeitfenster schon einkalkuliert.
Ja, Sascha, dann bedanken wir uns einfach ganz herzlich, dass du hier dir Zeit genommen hast, uns so viele Fragen zu beantworten.
Ja, gerne.
Und ich glaube, bei Schiedsrichtern kann man auch sagen, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden das natürlich beobachten und hoffen, dass wir dann irgendwann das vielleicht hier wiederholen können und dann nochmal über mehr deiner Erfahrungen, die du jetzt so im Profibereich sammelst, sprechen können.
Ja, vielen Dank.
Wunderbar. Und wenn ihr gedacht habt, so, boah, hier, da und da hätten wir aber gerne noch Fragen, dann notiert sie bitte direkt, schickt sie uns zu. Dann können wir die dann vielleicht entweder Sascha beim nächsten Mal oder einem anderen Schiedsrichter direkt stellen. Denn ich habe das Gefühl, so kann man noch stundenlang drüber sprechen. Gibt es noch viel, was es zu erfahren gilt.
Ein wahres Füllhorn, genau.
Alex, dir auch vielen Dank.
Wie immer, gern geschehen.
Und euch einen schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge.
Boah, ja, mal langsam.
Der ist gut! Der ist sehr gut!
Wie jetzt? Wie jetzt? Wie geht denn das?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber Colinas Erben. Wir hoffen, Sie hatten Spaß mit diesem Programm von focus-fußball.de und hoffen, wir können Sie bald wieder beehren hier in unserem Schiedsrichter-Podcast.